erzählen. Was lustig ist, ist mir gerade eingefallen. Der Grund, wieso ich jetzt eigentlich hier sitze, ist, weil ich habe ja früher hier um die Ecke gewohnt und ich habe auf Facebook oder auf Instagram habe ich gesehen, dass der Adrian was gepostet hat über dich. Und ich bin zur Arbeit gelaufen und habe mich umgedreht und wollte dann hoch zu dir laufen. Habe mich aber wieder umgedreht und bin zur Arbeit gelaufen, weil ich dachte, aber jetzt ist der falsche Zeitpunkt. Habe dann aber irgendwie aus irgendeinem Grund angehalten und bin doch zu dir hochgelaufen. Und das war dann schon für mich ein Gamechanger, weil ich körperlich dann auf einem anderen Level war danach. Ja, ist mir gerade so eingefallen als Story für...
Als Intro.
Ja.
Weil damals hast du Krafttraining auch Vollgas betrieben. Das waren die ersten 3, 6, 9 Monate, wo du richtig viel trainiert hast. Ging's gut voran.
Für mich war das Thema, dass ich körperlich, ich wusste, ich bin nicht so leistungsfähig, weil mein Körper nicht auf so einem Level ist. Und vor allem der Punkt war Schlaf. Ja. Und der Schlaf hat sich bei mir extrem verbessert. Jetzt habe ich ja, das ist jetzt schon länger her, so viel getestet und meine Erkenntnis ist, dass das Thema gerade Milchprodukte, und ich habe auch einen DNA-Test gemacht und festgestellt, dass ich laktoseintolerant bin. Ja. Das war für mich der Gamechanger, dass ich tieferen Schlaf hatte, weil ich habe damals dann auch den Schlaf getrackt und das cleane Essen, dass ich leistungsfähiger war. Und als ich Gym Drive angefangen habe, war ich so fit. Ich bin morgens um 6, 7 einfach aus dem Bett gekommen, hatte nicht diese Schläfrigkeit und konnte extrem konzentriert den ganzen Tag arbeiten. Ja. Und das hätte ich nicht, wenn ich mit dir das Programm nicht gemacht hätte. Und mein Learning war auch, zu sagen, hey, such dir immer die besten Leute aus den Bereichen aus. Weil das zahlt sich 10, 20 Mal aus. Weil es damals schon so für mich, habe ich gedacht, es kann schon teuer sein, jetzt die 1.000 Euro. Aber das zahlt sich aus. Ja, lieber...
Investment,
keine Kosten. Ja, das Beste im Spiel nehmen lieber. Ja.
Was ein gutes Intro ist, herzlich willkommen zum Podcast.
Herzlich willkommen.
Ich bin Wolfgang Unzel, mein Gast heute... Sofia Nowaide, sportbegeisterter Unternehmer. Wir kennen uns schon eine ganze Weile. Sofia hat immer recht viel Sport gemacht, was aus meiner Sicht auch einer der drei Punkte des Podcasts ist. Wie du schon am Eingang gesagt hast, körperliche Leistungsfähigkeit und geistige Leistungsfähigkeit sind im Einklang. Nur wenn die Balance da ist, kann beides optimal erreicht werden. Was da auch, als du angefangen hast damals mit Krafttraining und viel, viel Krafttraining gemacht hast, da warst du dann irgendwann 91 Kilo mit Sixpack. Ja, dann kam die Periode von Gym Drive, dem neuen Startup mit relativ wenig Training. Und jetzt mittlerweile bist du voll dabei, was Thai-Boxen angeht. Bisschen Krafttraining noch, Ernährung läuft immer noch. Aber Thai-Boxen ist jetzt so deine große Passion. Du warst ja auch ein Weilchen jetzt in Thailand.
Genau. Für mich ist, ich achte extrem auf diesen Energiehaushalt. Ich glaube, du hattest mal einen Spruch bei dir auch im Büro zum Thema
75% deines Erfolgs ist dein Energielevel.
Und so betrachte ich Sport heute. Ich mache mir nicht diese Challenges, die ich früher gemacht habe, sondern ich versuche dabei Spaß zu haben. Ja, weil ich heutzutage gehe viel leaner vor und sage, ich nehme mir eine Challenge, die ich gerade habe. Ich versuche nicht 3, 4 Challenges zu haben, weil die zu handeln, es zieht mein Energielevel so krass runter. Deswegen mache ich Sport so, dass es mir Spaß macht. Ich setze mich da nicht unter Druck. Ja, und deswegen mache ich mehrere Sachen, Muay Thai, gehe ein bisschen ins Fitnessstudio, ich gehe laufen, so dass es sich geil anfühlt. Ja. Das ist im Endeffekt der. Und deswegen war ich im Februar war ich in Thailand, in so einem, bei Tiger, 2 Wochen in einem Camp. Das war der Hammer. Vor allem die Stimmung dort, ja. Weil dort hast du ja auch Profifighter. Und die Profifighter, die irgendwie, du siehst, weil ich schaue ja UFC und du siehst die dann dort neben dir sitzen. Und dann kriegst du ein anderes Feeling. So. Du bist gerade in der Umgebung, wo was passiert. Ja.
Heute Morgen war Peter Sobotta zu Gast beim Podcast und er hat auch viel auf der Welt trainiert und wir haben unter anderem über Thailand gesprochen. Er hat bei Phuket Top Team trainiert.
Ja, das ist auch in der Straße.
Am Ende der Straße, genau, am anderen Ende ist Tiger Muay Thai. Und auch einer der Punkte, den er gemeint hat, ist also das ist quasi die Kämpferstraße. Du bist da drin, du trainierst, du hast von dem Kämpfer, der Touri-Kämpfer bis Amateur, bis Profi, ist alles dabei. Und er hat auch regelmäßig ein Trainingslager dort gemacht. So die Kombination aus Urlaub, Sonne,
gutem
Essen. Du warst wie lange unten?
Ich war 3 Wochen unten. Und ich gehe jetzt.
Jetzt im Winter jetzt
wieder. Jetzt gehe ich. Ja, also bin im Winter nicht in Deutschland. Aber ich bin in Koh Phangan. Und da suche mir auch ein Gym aus, wo ich trainieren kann. Aber das Krasse ist, wenn du morgens im Phuket, wenn du dort in diesen Ecken bist, wenn du frühstücken gehst, und da gab es so ein, das war so ein Café, The Tribe hieß es. Du gehst rein und du siehst nur Fighter. Du siehst so viele, die Brazilian Jiu-Jitsu machen, weil du siehst es an den Ohren, ja? Ja. Egal wo, du denkst so, ey, wenn jetzt was passiert, die sind alle ready, ja? Ja. Es ist richtig krass, es sind nur Fighter. Und die Straße, auch wenn du am Strand bist, du siehst es an den Körpern, es sind nur Fighter. Und das ist halt auch wieder so von der Stimmung her, du bist in so einem Environment, die dich pusht, ja? Es ist schon, es hat echt Spaß gemacht.
Zweimal am Tag Training?
Das war für mich zu hart. Ich habe einmal am Tag, genau.
5-6 Tage die Woche?
Es war 4-5 Tage, ja. Es war schon intensiv. Es waren nämlich 2-Stunden-Einheiten und manchmal mit Sparring und dann, ja. Und die haben, weißt du, die haben dann immer so Leute zusammengetan, die Thai-Boys, die haben Bock gehabt, dass da so eine gewisse Challenge passiert, ja. Ja. Also es war schon intensiv. Deswegen, sonst wäre es zu viel gewesen. Ja. Weil wir haben auch noch nicht mehr gearbeitet.
Was auch ein Punkt ist, du bist jetzt im Winter über in Thailand, da wird der eine oder andere sich fragen, okay, wie funktioniert das? Was aus meiner Sicht ein zweiter Punkt ist, was für mich interessant war als Gast, du bist in einer Position, in der viele Unternehmer gern wären, die wenigsten aber hinkommen. Du hast einen Online-Shop, der knapp 1 Million Euro Umsatz macht und fast komplett von alleine läuft. Also du investierst eine Stunde am Tag und der Rest läuft alleine. Was aus meiner Sicht recht interessant ist, da du recht viel Zeit für Training hast auf dem Weg, aber auch für quasi neue Projekte. Gym Drive hast du ein Weilchen gemacht, das war ja jetzt,
also ist jetzt insolvent gegangen, ja.
Ist beendet. Du bist aber schon über ein Jahr raus.
Genau, operativ bin ich seit einem Jahr raus, aber insolvent gegangen ist jetzt im März. Genau. Ja, ich habe mein Setup, mein Online-Shop so, das Setup so aufgebaut, dass ich jetzt Zeit habe für was Neues. Und der Punkt ist, ich habe früher immer aus einer Unruhe raus, aus einem Stress rausgearbeitet, weil ich den Erfolg so unbedingt wollte. Mein Ego hat diesen Erfolg benötigt, dass ich mich selber akzeptiert habe. Ja? Und jetzt bin ich persönlich weiter, dass ich mehr aus einer Ruhe agieren kann. Dass ich nicht mehr meine Gesundheit oder andere Faktoren dafür opfere. So, aber da habe ich erstmal Zeit gebraucht, um hinzukommen. Und deswegen, mein Setup ist gerade so, dass ich mich mit den Dingen beschäftige, die mir Freude bereiten. Und ein Thema ist, dass ich jetzt mehr in Content gehe, weil ich Bock habe, diese Dinge zu sharen. Hey, wie kriegt man es hin, ein wirklich ganzheitlich erfolgreiches Leben zu haben? Weil ich kenne extrem viele Leute, die sind finanziell erfolgreich, monetär erfolgreich, sind aber, wenn ich mir ihre Gesundheit anschaue oder andere Faktoren in ihrem Leben, die haben zu viel Opfer gebracht, um dann da zu sein. Und dann sage ich, dann seid doch lieber ein paar Stufen drunter. Aber die können das nicht, weil sie zu sehr diesen Blueprint von sich selber haben. Ich muss dieser Typ sein, weil das Ego sonst anfängt zu zittern. Und diese Challenge mit der Selbstliebe sozusagen, ja, das war für mich das letzte halbe Jahr, wo mich beschäftigt habe, wieso ich das Unternehmen auch so aufgebaut habe, dass ich nur eine Stunde investieren kann, weil sonst wäre ich wieder im Stress gewesen und hätte mich nicht mit mir selber beschäftigen können. Das würde mich jetzt auch bei dir interessieren, im Endeffekt, weil wie deine Meinung dazu ist.
Ich mache es ein bisschen anders. Ich arbeite mehr als eine Stunde am Tag an dem Projekt, aber die Grundidee ist die gleiche. Also bei mir war im Endeffekt auch in Zyklen von angestellter Trainer im Studio, dann 2010 eigenes Gym und dann viel Personal Training. Ich 2-3 Jahre mit relativ viel Personal Training, habe dann aber da im Endeffekt kein weiteres Progressionspotenzial gesehen. Viele meiner Kollegen international sind an den Weg gegangen, dass sie gesagt haben, okay, 10 Trainer, 15 Trainer, 20 Trainer, was für mich von vornherein gesagt hat, nee, das passt nicht mit meiner Philosophie. Je mehr Trainer ich habe, desto schwieriger wird es, die Qualität, die mir oder das Qualitätslevel, das mir wichtig ist, an Training aufrechtzuerhalten. Dementsprechend bin ich dann hin zur Beratung orientiert. Beratung sieht im Endeffekt so aus, so wie du damals und so wie die absolute Mehrheit meiner Kunden heute Kunden sind. Before- und After-Programm ist das, was ich es nenne. Ich sehe den Kunden eine halbe Stunde alle 3-4 Wochen, was mir ein hohes Maß an Flexibilität gibt. Für, im Endeffekt, das ist genau den gleichen Grund. Wenn ich 10-12 Stunden am Tag PT gebe, dann bin ich hier drin von 7 Uhr morgens bis 8 Uhr abends mit relativ wenig Flexibilität und Spektrum, sodass ich mich vom Kopf her und auch von der Zeit her mit anderen Dingen beschäftigen kann, die mich fordern, sondern du bist an einem gewissen Punkt, bist also der Sklave der Zeit oder der Sklave von deinem Business. Und mein Punkt war immer, okay, zu einem gewissen Punkt, ich habe Ziele gehabt, hin, und dann war, okay, was ist der nächste Schritt? Und selten ist es mehr. Ja, das ist halt, wenn du irgendwann mal 55, 60 PT-Stunden gibst, dann noch nebenher ein bisschen Admin hast, E-Mail hast und so weiter, und auf einmal ist eine 80, 90-Stunden-Woche.
Dann ist es keine zu viel Stress.
Genau, du kannst keine 100 arbeiten und okay, was ist der nächste Schritt? Und mein Ding war dann immer, okay, was kann ich machen? Das ist auch einer der Gründe, warum es jetzt an diesem Podcast gelandet ist. Sondern, also, ein interessanter Punkt, der mir jetzt erst mit dem Podcast wirklich aufgefallen ist, jeder weitere Schritt in meiner Progression war immer ein Schritt, der es mir erlaubt, mehr Leute zu erreichen. Personal Training, wenn du 55, 60 Stunden die Woche gibst, das sind 25 Kunden. Mhm. Mehr geht nicht. Ne? Du siehst 2,5 Mal pro Woche die gleiche Person. Manche kommen viermal, manche dreimal, viele zweimal, gelegentlich auch jemand einmal die Woche. Und dann hin zur Beratung, wo ich dann auch 210 Kunden gleichzeitig war so der Peak. Das war dann aber wirklich dann Montag bis Freitag, von morgens bis abends, Samstag teilweise 14, 16 Kunden. Dann hin zu den Seminaren, 2012 habe ich ein bisschen angefangen, 2014, 2015, 2016 das massiv aufgebaut, wo dann im Endeffekt 2016, 2017 hatten wir 61 und 63 Seminare im Jahr, was natürlich dann, ne, das ist ein Raum mit 40, 50, teilweise 60 Teilnehmern, das ist dann nochmal einen größeren Reach, vor allem dann, ich gebe etwas weiter im Bereich Training und Ernährung und der Trainer, der das aufnimmt, gibt es dann wieder an seine Kunden weiter. Was für mich so ein Punkt war, okay, ich kann das, was ich anders mache, warum die Leute, mit denen ich arbeite oder warum das System, nach dem ich arbeite, so viel einfacher und nachhaltiger Erfolg produziert, gebe ich einfach an einen anderen Trainer weiter, der dann das weitergibt und so kann ich deutlich mehr Personen erreichen. 2016 habe ich dann im Endeffekt ein Buch geschrieben, was dann im Endeffekt noch mehr Leute erreicht und jetzt einer der nächsten Schritte, die ich jetzt gegangen bin, ist Podcast, weil ich seit 3 Jahren schon im Hinterkopf habe, ist so eine Online-Education-Plattform, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber unterhalten. Und da hat es jetzt auch diese Woche war ein großer weiterer Schritt. Online-Education ist aus meiner Sicht kein Ersatz für Live-Education, aber eine notwendige Schicht unterhalb dieser Live-Education. Denn wie viele Beispiele, ich war vor 2 Jahren in Australien, hatte eine kleine Tour mit Seminaren, wir hatten 3 Städte, 2 Seminare, 60, 70 Teilnehmer insgesamt. Wie viel von diesen 60, 70 Teilnehmern würden gern weiter von mir lernen, sind aber eben nicht bereit,
nach Deutschland,
von Sydney und Melbourne nach Deutschland zu fliegen. Mhm. Ich hatte eine Teilnehmerin, die hat jetzt meine komplette A-Lizenz-Ausbildung gemacht. Die ist für die Module 1 bis 3 nach Deutschland geflogen im Mai. Sie kommt jetzt wieder für die finalen Module 4 bis 6 im Dezember. Kommt aus Melbourne, hat den Weg auf sich genommen, weil sie lernen wollte, weil ihr Drive so hoch ist. Was für mich auch immer so diese internationalen Seminare, die in Stuttgart sind immer, der Vibe ist ausgezeichnet, weil du halt von überall auf der Welt, wir haben Neuseeland, wir haben Australien, wir haben Hongkong, wir hatten jetzt Brasilien Krass. Das erste Mal, das ist halt von überall, aber es ist dann quasi immer the most driven and hungry.
Genau, ja, Trainer die Motivation aus, ist genau, so hoch.
Es ist dieses, okay, ich setze mich jetzt in den Flieger, ich fliege aus Brasilien, was jetzt auch nicht gerade, ne? Kaufkraft in Brasilien, also ich habe quasi gespart, komme aus Hongkong, also Länder, ich hatte jetzt 3 Trainer aus Montenegro, was jetzt auch nicht gerade, ne? Das Land in Europa ist, mit wo Personal Training am weitesten entwickelt ist.
Und für die ist es auch nochmal teurer.
Und natürlich auch die Kaufkraft, es sind Welten, aber nichtsdestotrotz, es ist so, die haben sich angemeldet, die haben die Rechnung bezahlt und für mich ist okay, der Drive, die Motivation ist da. Die habe ich, wenn von diesen 60, 70 eine Person kommt, wie viel von den anderen würden gern lernen, aber haben einfach, aus welchem Grund auch immer, muss nicht zwangsweise der Drive sein, sondern kann auch einfach, Familie und Kinder, ich kann jetzt einfach nicht 10 Tage weg, kann natürlich auch Budget sein, können andere Gründe sein. Wenn ich da sowas wie Online-Education anbiete, das ist einfach zeitgemäß, 24/7, ich buche es ein, ich kann morgens um 3 in Philippinen ins Hotelzimmer kommen und dann einen Kurs machen eine Stunde, wenn ich jetzt Bock drauf habe. Ich kann aber auch in Jamaika mittags um 12 am Strand liegen und mit Kopfhörern und meinem iPad den Kurs machen. Online Education, großes Thema.
Das wächst krass, das Thema. Ja, ja.
Genauso wie das krasser. Thema Podcast. Ja, ja. Du sagst, es ist Radio on Demand. Ich selber habe jetzt die letzten 2-3 Jahre deutlich mehr Podcasts konsumiert. Und am Anfang, Podcasts, ja. Wenn mir jemand vor 10 Jahren gesagt hätte, ich lese viel. Vor 10 Jahren habe ich sehr, sehr viel gelesen. Wenn mir vor 10 Jahren jemand gesagt hätte, dass ich mehr Podcasts höre, als dass ich lese, hätte ich gesagt, unwahrscheinlich. Mittlerweile höre ich mehr Podcasts, als dass ich lese.
In China ist ja der Markt richtig krass mit Podcasts und die zahlen Subscription. Das heißt, die verdienen ihr Geld, da zahlt jemand 5 bis 10 Euro im Monat für einen Podcast und so machen die krass Cash. Ja? Und dort ist natürlich die Scale krasser, weil du viel mehr Leute hast. Eine lustige Story, da erzähle ich dir dann auch das Thema EO, ja? Das ist diese Entrepreneur Organization. Da habe ich krassen Sprung gemacht. Das ist eine Organisation, die aus den USA kommt, die hat so 15.000 Leute weltweit und du kannst da rein in Deutschland gibt es einen Accelerator, wenn du 250.000 Euro Umsatz machst oder wenn du 1 Million Funding hast. Und diese Gruppe habe ich in Stuttgart aufgebaut, nachdem ich 3 Jahre in einem Accelerator war und bin dann in das Forum, nennt man das. Da kannst du rein, wenn du 1 Million Umsatz machst. Und dann bist du mit einer Gruppe bei meiner Gruppe, ich bin jetzt raus, weil ich reise, aber in meiner Gruppe waren 8, 9 Leute und die sind jeder hat ein Business. Und da sind halt Leute, die 50 sind und dann schon 20, 30 Millionen machen. Und die sharen wirklich ganz deep ihre Erfahrung. Weil du triffst dich jeden Monat, du gehst mit denen auf Retreat in Urlaub. Also du connectest so krass mit den Leuten und du tauschst dich auf so einem Level aus. Und einer von denen, ja, der hat ein Chemieunternehmen. Ganz krass. Und abends beim Essen reden wir über Ernährung. Sagt er, ja, ich nehme so Magnesium zum Schlafen. Ich so, ja, was nimmst du denn da? Und das war Magnesium von dir. Okay. Ja, weil eine Trainerin, ja. Und das ist, was du vorher meintest, so bin ich auf die Story gekommen, eine Trainerin, ausgebildet hast, hat deine Supplements und hat es ihm gegeben. Und der nimmt das vorm Schlafen gehen und dann ist er total entspannt. Der macht mit ihr Personal Training. Also wirklich 1 Stunde lustige Story. Ja. Cool. Und diese EO, Entrepreneurs Organization, diesen Accelerator, weil du mich vorher gefragt hast, mit wem ich Podcast gemacht habe, das war mit dem Manu, der hat dieses Early Bird aufgebaut. Das ist diese Kaffee-Brand.
Okay.
Und die sind mittlerweile im DM drin.
Okay. Ja. Was machen die anders? Was ist für ein Kaffee?
Er hat es mir so erklärt, sein Mitgründer ist so geil. Das ist so ein Ultra-Nerd, der sich in Themen einliest. Der hat sich mal über den Ersten Weltkrieg wollte wissen, was abgeht und hat 35.000 Seiten von Churchill, glaube ich, gelesen, 12-Band-Buch. Und so hat er sich damals in Kaffee eingelesen, als die Berater waren. Okay, und so krass. Sind die drauf gekommen. Das heißt, die achten extrem auf die Herstellung, Qualität und andere Verfahren.
Ist es denn geschmacklich anders?
Genau, geschmacklich anders. Müsste man ihn mal fragen, was geht da so. Deep habe ich mit ihm über das Thema Kaffee nicht geredet, aber es ist die Qualität und die Herstellung und andere Komponenten in der kompletten Chain, wieso der Kaffee so extrem gut ist. Aber er war zum Beispiel, oder er ist jetzt noch drin in dieser Gruppe. Ich bin ja raus als sozusagen Mentor.
Sabadia.
Sabadia. Wobei ich schaue mir Sachen an, weil ich wollte einen Change haben. Und wieso ich das auch erzähle, meinen größten Step unternehmerisch habe ich gemacht, weil ich Peer-to-Peer, One-on-One, Deep Learning gemacht habe. Ja? Und deswegen gibt es ja die PayPal-Mafia und andere, da würde der Federholz, der aus Wien, die haben sich zu siebt auf einer Insel um Poker gespielt. Und alle zusammen sind Poker-Profis geworden. Und er hat in den letzten 5 Jahren, glaube ich, 35 Millionen gewonnen. Ja. Der ist auch sehr interessant, muss ich mal connecten vielleicht.
Cool,
ja. Auf jeden Fall Peer-to-Peer-Learning, ja, von Leuten lernen, die gerade die gleiche Erfahrung machen und deswegen die Story im Endeffekt. Ja. Und die ganz sowas wie Rocket oder sowas, die haben ja da 70 Unternehmen in ihrem Portfolio, die tauschen sich alle aus. Hä, wie machst du Facebook-Marketing, wie machst du das? Ah, ich habe den. Und dadurch hast du eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass du gewinnen wirst, weil du viel mehr Support, 1000 Köpfe denken über eine Sache nach.
Real Life Experience.
Ja, das ist der größte Hack. Das heißt, wenn ich bin ja gerade mehr in so einer Experimentierphase, aber in dem Moment, wo ich sage, hey, ich will genau das machen, gehe ich diesmal noch smarter vor, oder gehe ich smarter vor als ganz am Anfang, indem ich mir Leute in dem Bereich hole, mit denen ich mich die ganze Zeit austausche, dass ich viel krasser lernen kann, weil im Endeffekt die Lernkurve ja viel schneller ist. Ja, das ist dann nicht 1 hoch 2, sondern 5 hoch 2. Und das macht einen riesen Unterschied aus. Ja.
Das heißt, du buchst keinen Online-Kurs über Successful Entrepreneurship oder wie? Oder wie baue ich einen Online-E-Commerce-Shop auf oder dergleichen? Du verstehst, was ich meine.
Ja, ja, ja.
Gerade was dieses Online-Ding angeht, ich bin da, ne? Die Hälfte derer, die online was verkaufen, verkaufen online, wie man was verkauft. Ähnlich wie Online-Marketing. In der ersten Folge hatte ich einen dabei, der für eine größte Münchner Werbeagentur Online-Marketing gemacht hat und da innerhalb von 2 Jahren 25 Millionen Euro ausgegeben hat für Google- und Facebook-Werbung. Und auch da einer meiner Punkte war, wenn du so Online-Marketing mal googelst, wer da quasi Online-Marketing verkauft. Die meisten verkaufen durch Online-Marketing, wie man Online-Dinge vermarktet. Was nicht die sind. Du lernst nicht von jemandem, der dir verkauft, wie man Online-Marketing macht, sondern du lernst von dem, der Online-Marketing macht. Und gerade da aber auch einer der Punkte, was die in der Werbeagentur machen, ist, dass es keinen einen Weg gibt, der dir erklärt, dass der, es gibt's nicht, sondern du musst gucken, okay, was funktioniert für welche Branche. Ist der einzigste Weg, um gerade zu schauen, nicht nur grundsätzlich für die Branche, sondern auch für dieses Produkt, für diese Zeit, also extrem viel Trial and Error. Und gerade wenn du so jemanden hast wie Rocket Internet, die ihre 70 Firmen haben und die sich dann untereinander austauschen, dann hast du natürlich gerade genau. Reale Erfahrungswerte, ja. Basierend auf Fakten und nicht basierend auf, oder ich kaufe jetzt einen englischen How to Build an E-Commerce Shop und baue den um in den deutschen, wie baue ich einen Online-Shop-Kurs auf. Das ist das, was regelmäßig passiert.
Ja, das ist...
Mit tatsächlicher Erfahrung. Kennst du diese Geschichte vom Chauffeurwissen und Charlie Munger? Charlie Munger, der
Partner Charlie Munger, genau, aber Chauffeurwissen
war... Der Partner von Warren Buffett. Und Charlie Munger hat ein Buch geschrieben, Poor Charlie's Almanac. Heißt es. Und einer der Punkte in dem Buch, die für mich hängen geblieben sind, erzählt die Geschichte von Max Planck. Max Planck hat einen Nobelpreis bekommen im Bereich Quantenphysik, wenn ich mich richtig erinnere. Und damals gab es nichts mit Internet, Podcast, Fernsehen, sondern das sind gut 100 Jahre her. Damals musste man durch Deutschland reisen, hat dann so eine Vortragstour durch Deutschland gemacht und quasi in jeder größeren Stadt und abends einen Vortrag gemacht und erklärt, was er dann da so über Quantenphysik rausgefunden hat. Und er hat einen Chauffeur, der ihn da durch Deutschland gefahren hat. Und nachdem der Chauffeur eine ganze Reihe von diesen Vorträgen gesehen hat, sind sie Richtung München gefahren und da hat der Chauffeur gemeint, so, Herr Planck, was halten Sie davon, wenn einfach heute Abend ich den Vortrag halte? Jetzt habe ich mir das schon so oft angehört. Ich kann diesen Vortrag nahezu eins zu eins wiedergeben. Was halten Sie davon? Wir tauschen einfach unsere Anzüge, Sie kriegen meine Chauffeursmütze, Sie setzen sich in die erste Reihe und ich gebe diesen Vortrag. Und das fand er ganz lustig und hat dann gesagt, machen wir. Und dann saß Max Planck in der ersten Reihe mit Chauffeursmütze auf, Chauffeursanzug und der Chauffeur war auf der Bühne mit Max Plancks Anzug und hat dann diesen Vortrag gegeben. Ohne Google und so weiter, niemand weiß, wie Max Planck aussieht, problemlos funktioniert. Er hat den Vortrag gegeben und dann am Ende vom Vortrag hat dann ein paar Leute die Hände gehoben und dann einen aufgerufen und da hat er eine Frage gestellt, recht technisch orientiert, so eine Physikerfrage. Und dann hat er kurz durchgeatmet, hat gemeint, es wundert mich aber, dass in einer sehr fortschrittlichen Stadt wie München mir so eine einfache Frage gestellt wird. Die Frage kann selbst mein Chauffeur beantworten. Geil. Und hat er dann quasi die Frage so weitergeleitet.
Hammer.
Was dann die Grundidee von diesem Chauffeurwissen ist. Chauffeurwissen ist Wissen, das du quasi gehört oder angelesen hast, aber nie selbst erfahren hast.
Ja.
Gerade heutzutage mit Online, jeder, der bis einigermaßen intelligent geht, der kann 5 Bücher über Marketing lesen und danach 2, 3 coole Geschichten erzählen und sagen, so funktioniert Marketing. Ja. Jeder, der tatsächlich Erfahrungswerte hat im Marketing, wird dir sagen, nee, tut's nicht.
Ja.
Und da ist so ein bisschen der Unterschied zwischen echtem Wissen, Wissen, durch die Anwendung von Theorie in der Praxis entstanden ist, oder im Endeffekt Wissen, das einfach rein theoretisch ist, das man mal gehört hat, 2 coole Geschichten dazu, Chauffeurwissen.
Das ist bei EO, gibt es eine Regel, das ist sehr strikt, wenn du zu spät kommst, 5 Minuten zahlst du 100 Euro. Ja, und da gibt es was, nennt sich Gestaltform. Das heißt, du darfst nur was erzählen, was du wirklich selber erlebt hast oder eine Story von in deiner Familie oder so. Aber du kannst keinen Tipp geben. Das heißt, was du machst, ist im Endeffekt, jemand hat einen Case, stellt den vor, sagt, hey, ich habe hier und hier Probleme mit Mitarbeitern. Kannst du nicht sagen, ja, ich würde das und das machen, sondern du musst dir überlegen, welche Geschichte von mir erzähle ich, die dem anderen vielleicht helfen könnte. Und dadurch habe ich gelernt, hey, die Leute lernen, wenn du einfach deine Story erzählst und die können damit connecten. Nicht versuchen, Tipps zu geben, weil in dem Moment gehst du ja überschreitest deine Barriere. Du weißt, ich weiß es besser als du. Aber wenn ich eine Story erzähle, bleibe ich komplett bei mir. Und dann kannst du daraus machen, was du willst. Ja? Weil ich bin auch so einer, der sehr schnell gerne Tipps gibt. Ja, mach's doch so und so, weil ich so excited bin. Aber ist viel besser, eigentlich die Story zu erzählen. Das habe ich auch, Lincoln hat es gemacht. Der hat immer Antworten gegeben, indem er Stories erzählt hat. Jemand hat ihm was gefragt. Wissen Sie, damals, man fängt mit Stories an. Das heißt, er hat nie direkt geantwortet, sondern immer eine Story gegeben. Und das ist halt mit den Onlinern so. Viele von denen tun so, als hätten sie was gemacht. Gerade in dem Bereich. Ja, ich habe hier 700.000 Euro im Online-Shop gemacht. Wieso machst du es dann nicht weiter und machst mehr Geld daraus? Wieso machst du einen Kurs? Ja, das ist halt eher unerfahrene Leute, sag ich mal, versuchen Geld abzunehmen. Und das hat der Steely, ein guter Freund von mir, der das gesagt, die machen mehr Value kaputt, als sie kreieren. Weil die meisten davon gar nicht auf dem Level sind, um das umzusetzen. Und was sie ja dann machen, dann zeigen sie die 5%, die es geschafft haben. Und die stellen sie nach vorne. Siehst du, der hat es geschafft mit meinem Kurs. Deswegen, ja, diese Online-Education-Thematik, die wird sich noch krass in eine andere Richtung entwickeln, weil es filtert sich immer mehr raus, wer hat Qualität, wer hat keine Qualität. Ja, das ist ja alles, wir sind in der Anfangszeit. Das ist so spannend an dem Thema. Habe ich eine Frage für dich? Weil das ist auch was mich, weil ich habe dich beobachtet und bei dir finde ich krass, du bist einer, der Ergebnisse produziert. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, hey Wolfgang, sag mir mal, über die letzten 10 Jahre, du hast ein gewisses Level an Erfolg erreicht und ich würde sagen, du bist einer, der geile Ergebnisse produziert. Ich will auch geile Ergebnisse produzieren. Was, gib mir deine Top-Learnings, wie ich besser Ergebnisse oder wie ich Results kreiere. Das würde mich interessieren.
Unabhängig von jeder Branche oder jedem Feld, aus meiner Sicht ist eine einzige Sache, die zählt, ist Pragmatismus. Funktioniert's? Weitermachen. Funktioniert's nicht? Was ändern. Und das ist gerade das Thema Ernährung und Training ist so ein hochemotionales Thema. Die meisten, selbst Personen, die hochintelligent sind und Dinge sehr rational angehen, wenn es um so grundlegende Themen geht, wie Essen, Trinken und sich bewegen, fangen an, emotionale Entscheidungen zu treffen. Du denkst einfach, teilweise begegne ich Leuten, die intelligent und erfolgreich sind, und dann erzählen sie mir was, ja, also Sport und so. Und ich, Klassiker, also, ich mache einen Marathon, um fit zu werden. Aus rein rationaler Sicht macht das gar keinen Sinn. Denn ein Marathon hat nichts mit Fitness zu tun. Ganz im Gegenteil, aus rationaler Sicht, ein Marathon ist gesundheitsschädlich. Ja. Die Belastung eines Marathons, unabhängig des Trainings, du brauchst einen Monat, bis deine Entzündungsmarker im Blut wieder runtergehen. Du brauchst 3 Tage, bis dein Ruhepuls wieder zurück ist. Und basierend auf Schätzungen hat einer von 8 Marathon-Finishern nicht diagnostizierte Herzmuskelentzündung. Aber es ist so diese Idee, oh, Marathon, viel laufen, ich werde fit. Oder ich laufe jetzt einen Marathon, ich nehme ab. Das sind so emotional basierte Entscheidungen oder emotional basierte Aussagen, die aus rationaler Sicht keinen Sinn machen. Auch im Training, es wird so viel gemacht, der Instagram, der macht diese Übung, der hat whatever, so stark, hat so viel Muskeln, hat so ein Sixpack, jetzt mache ich genau diese Übung. Ja. Jeder, der trainiert, wenn er sich zurückdenkt, hat diesen Denkfehler schon mindestens einmal gemacht. Du siehst irgendwas und denkst dir, oh, wenn der das macht und so aussieht, dann mache ich das auch und sehe so aus. Ja. Das funktioniert für den, der sagt, okay, ich bin jetzt Veganer, das funktioniert für mich. Okay, das heißt, ich werde jetzt auch Veganer. Gibt es Personen, für die vegane Ernährung funktioniert? Keinen Zweifel. Funktioniert aber für viele auch nicht.
Richtig,
100%. Ja. Gegenbeispiel Carnivore Diet, nur Fleisch essen. In den letzten 2 Jahren.
Peterson macht es ja.
Genau. Jordan Peterson und seine Tochter sind 2 derer, die das hart promoten. Es funktioniert für sie. Es wird aber für die absolute Mehrheit nicht funktionieren. Ich selber habe es 2 Wochen ausprobiert. In modifizierter Form funktioniert es. Ich betreibe es teilweise vor allem bei vollen Arbeitstagen, betreibe ich es immer noch. Aber so, dass was mein Tag Carnivore ist. Aber am Abend habe ich dann ein bisschen Pflanze und so weiter. Während so jemand wie mit Jordan Peterson oder seine Tochter Michaela, vor allem, wenn ich das Thema Carnivore beobachte, es sind viele, die massive Autoimmunprobleme haben, die auf diesem Carnivore-Ding sehr, sehr gut fahren. Und again,
das ist ja bei denen der Punkt. Weil aus der Depression, weil er hat gesagt, er hat keine Depression mehr und sie hat diese Autoimmunkrankheit nicht.
Wahnsinn. Und die Ergebnisse, du siehst Bilder. So jemand wie Jordan Peterson hat 15, 20 Kilo
abgenommen. Er sieht fresh aus.
Er ist fresh, er ist im Kopf da. Funktioniert es? Weitermachen.
Ja, genau.
Funktioniert es nicht? Änder was. Ja. Und gerade bei Training und Ernährung, die meisten gehen nicht pragmatisch genug vor, sondern das sind emotional basierte Entscheidungen. Das jetzt, okay, vegan ist gesund, also ernähre ich mich vegan. Ganz so einfach ist es nicht. Was ist dein Ziel? Was sind deine Lebensumstände? Was ist der Anspruch des Alltags an dich? Wie ist dein Genotyp? Wie ist deine Genetik ausgelegt? Und wenn wir es ganz einfach überspitzt sagen, deine Großeltern kommen aus Grönland und haben dort ihr ganzes Leben inklusive allen Vorfahren gelebt. Die Wahrscheinlichkeit, dass vegan für dich funktioniert, ist bei plus minus null. Denn deine Genetik hat sich entwickelt auf 11 Monate Winter, fetter Fleisch, fetter Fisch, nichts mit Gemüse.
Nichts mit Gemüse.
Ja. Während andersrum, deine Eltern oder du kommst aus Sri Lanka oder Südindien, wo halt eine massiv pflanzenbasierte Ernährung seit mehreren tausend Jahren normal ist. Und ich packe dich jetzt als Carnivore, super für dich.
Ja.
Musst du machen. Funktioniert für mich, funktioniert auch für dich. Und alles, was du essen darfst, sind Ribeye und Porterhouse Steaks. Wird es für dich funktionieren? Ich garantiere dir, nach wenigen Tagen wirst du weder leistungsfähig noch fit sein. Weder körperlich noch geistig. Und deswegen so Hürden, dieses, vor allem bei der Ernährung ist es dieses, ey, das funktioniert für mich, also funktioniert es für dich auch.
Mhm.
Die Geschichte hat uns gezeigt, dass das Missionieren nie wirklich funktioniert.
Missionieren, nee.
Wenn ich sage, ey, das funktioniert für mich, nicht sagen, wie du gerade gesagt hast, nicht, oh, das musst du auch machen, sondern hey, ich mache so und so. Und wenn du dann sagst, hey, fuck, hört sich interessant an, probiere ich mal, ausprobieren und dann pragmatisch rangehen. Funktioniert das, ja oder nein?
Mhm.
Und im Krafttraining genauso, einer der Gründe, warum mit meinem Trainingsansatz sehr zuverlässig, Muskelmasse aufgebaut wird, Kraft aufgebaut wird, Übungsausführung und Bewegungsqualität sich verbessern, ist im Endeffekt, weil ich aussortiert habe, okay, was funktioniert wann? Was funktioniert wann nicht? Und basierend darauf stelle ich ein Programm zusammen, das aber immer nur unter der Prämisse funktioniert, Training, die Definition von Training ist Befolgung einer Durchführung eines strukturierten Programms zur Leistungssteigerung. Definitionen sind, ich bin großer Freund von Definitionen, denn ich muss definieren, was etwas ist, um es genau einordnen und verwenden zu können. Und der Punkt bei der Definition von Training ist Leistungssteigerung. Wie viele Personen machen nachweislich Fortschritt im Training? Gerade im Krafttraining. Wie viele gehen einfach nur ins Fitnessstudio und machen einfach mal? Das funktioniert nicht statistisch. Und der Beweis, jeder, der ein Weilchen im Fitnessstudio verbracht hat, wie viele von denen, die du regelmäßig siehst, machen Fortschritt? Das ist ein extrem kleiner Prozentsatz. Wenn jeder es pragmatisch angehen würde und sagen würde, hey, das, was ich gerade mache, funktioniert das? Sprich, bringt es nachweislich Fortschritt? Nein, dann muss ich was ändern. Oder ja, dann mache ich weiter. Wenn jeder das so angehen würde, wäre es normal, dass man ins Fitnessstudio geht und Fortschritte erzielt. Normal ist aber, dass man ins Fitnessstudio geht und das Einzige, was funktioniert, ist, dass man ein bisschen was für sein Gewissen tut. Die tatsächlich nachweislichen Fortschritte sind statistisch nicht existent. Und jeder, der schon ein Weilchen im Fitnessstudio angemeldet ist und ein bisschen Beobachtungsgabe hat, das ist immer die gleichen Leute, sie sehen immer gleich aus. Es gibt mehr Fälle, die sich negativ verändern, als sich positiv verändern. Im Endeffekt für viele ist es Beschäftigung und ein bisschen was fürs Gewissen. Aber der pragmatische Ansatz ist, es werden nicht rationale Entscheidungen getroffen, sondern so emotionale Entscheidungen getroffen. Dieses, ach, ich gehe jetzt ins Studio, das ist gut. Vielleicht, ne? Und alles hat seine Zeit, zum Beispiel Krafttraining ist meine große Baustelle. Krafttraining ist nicht für jeden zu jedem Zeitpunkt. Beispiel, du hast viel Krafttraining gemacht damals, mit über 90 Kilo Sixpack, das hat funktioniert.
Jetzt kann ich es nicht machen, ja.
Mittlerweile machst du
zu anstrengend.
Mittlerweile machst du deutlich mehr Muay Thai, weniger Krafttraining, weil du sagst, okay, einer der Punkte bei Krafttraining ist, es ist für das Nervensystem sehr belastend und sehr anstrengend. Die Ermüdung durch schweres Krafttraining für das Nervensystem ist recht hoch. Wenn du einen Job hast, wo du geistig nicht viel machen musst, wenig Entscheidungen treffen musst, wenig Ideen brauchst, dann ist es anders, als wenn du einen Job hast, gerade im Bereich Unternehmertum, du brauchst Ideen, du musst Entscheidungen treffen. Krafttraining hat einen ermüdenden Effekt aufs Nervensystem. Das heißt nicht, dass ich da kein Krafttraining mache. Ist ja auch nicht so, dass du kein Krafttraining mehr machst, sondern machst deutlich weniger und setzt mehr Fokus auf den Muay Thai. Was aus meiner Sicht genau das ist, was ich promote. Auch wenn Krafttraining die primäre Trainingsform ist, die ich verwende, heißt es nicht, dass ich nur Krafttraining empfehle oder dass ich Kunden empfehle, nur Krafttraining zu machen. Ich habe selbst Kunden, die so einen Alltag haben, dass ich sogar ihnen davon abrate, Krafttraining zu machen. Und ich sage dann, hey, mal am Wochenende, whatever, mit deinen Jungs, geh Fußball spielen oder geh eine halbe Stunde in den Wald laufen, ne? Dass du wenigstens draußen bist, bisschen frische Luft, ne? Bisschen dich bewegt, bisschen zum Schwitzen kommen, nicht auch noch in ein volles Fitnessstudio und, ne? Oder installiere eine Klimmzugstange zu Hause und dann jedes Mal, wenn du an der Klimmzugstange vorbeiläufst, machst du ein, zwei Klimmzüge. Sowas. Ja. Es wird deutlich mehr zu Fortschritt führen, als ich abends um 8, 9 noch ins Fitnessstudio nach einem langen Tag.
Und dann anstatt, was so viel Energie kostet insgesamt, dein Energiesystem.
Ja. Anstatt die Batterie aufzuladen, nach Hause zu kommen und sage, okay, ich lade meine Batterien auf, für morgen bin ich fit. Gehst du jetzt noch ins Fitnessstudio, verbrauchst noch mehr Energie, dann fährt Cortisol, Stresshormon hoch, du bist fitter und dann ist es halt irgendwann 12:30, bis du langsam müde wirst und dann pennst du 12:30 und am nächsten Morgen, whatever, 7, 8, klingelt der Wecker und du bist okay.
Ja, genau.
Und dann brauchst du einen halben Morgen, bis du einigermaßen, bis der Motor warm läuft und du wieder leistungsfähig bist. Was aus meiner, aus einer rein rationalen Sicht, würdest du sagen, hey, das macht keinen Sinn.
Hm? Aber es ist emotional, weil man will so krass sein. Ich will 120%, das habe ich am Anfang auch gemacht. 120% gegeben. Heutzutage sage ich, mach 70% und mit den 70% machst du eine Sache. Choose one battle. So, weil es passiert sowieso, dass du dann auf 100% gehst. Weil es kommt immer was, es geht immer was schief, irgendwas ist anders, kostet mehr Zeit und dann ist es so, dass du bei 100% bist. Ja? Ich hab eine Frage, zum Beispiel, ich esse zweimal am Tag. Ich esse nicht dreimal am Tag, ich esse morgens nichts. Es funktioniert für mich super, ich trinke nur einen Kaffee und ich bin mega konzentriert, mega. Ich habe keine Downphasen. Ja? Ich bin immer konstant clean, weil ich mittags esse ich dann viel, du weißt, ich esse vegan hauptsächlich und esse dann Hülsenfrüchte, ein geiles Olivenöl und es sind halt langkettige Kohlenhydrate, das heißt, ich bleibe auch, ich spüre gar nichts, ich spüre nicht, dass ich was gegessen habe, ich bleibe mega fit und abends, da kann es sein, gönne ich mir Sachen, ja. Was habe ich auch von dir gelernt? Nee, Steak nicht. Weil das Serotoninspiegel dann, ja, da gönne ich mir mehr Kohlenhydrate oder auch so, ja. Cool. Meine Frage ist jetzt, was sagst du dazu, dass ich zweimal am Tag esse, ja? Für mich funktioniert es gut. Meine Meinung ist, dreimal kommt von, wo wir damals auf dem Land gearbeitet haben. Landwirtschaft, wir haben hart gearbeitet, ich brauche viel Kohlenhydrate, ich habe viel zum Verbrennen, ja.
Funktioniert's?
Ja.
Weitermachen. Ja, also. No, am Ende vom Tag, klar. Beispiel, du sagst jetzt, whatever, du willst einen Thai-Box-Kampf machen und aus irgendeinem Grund willst du im Schwergewicht kämpfen. Das heißt, du musst 105 Kilo wiegen. Das heißt, du musst 20 Kilo zunehmen.
Dann wird es nicht funktionieren.
Das läuft mit zweimal am Tag, läuft das einfach nicht, Punkt.
Läuft nicht.
Da reden wir von 6 Mahlzeiten am Tag. Je nachdem, wie viel du trainierst, 8. Anderes Ziel, andere Vorgehensweise. Nächster Punkt ist, ich bin kein großer Fan vom Intervallfasten. Vor allem, das große Thema mit Intervallfasten ist ja das, oder die Grundidee, die promoted wird, ist, du lässt dein Frühstück weg und auf einmal ist es egal, was du isst. Hauptsache, du isst kein Frühstück. Oder auch, was promoted wird, ist 16:8. 16 Stunden nichts essen, 8 Stunden essen, aber auch hier wieder, wir rechnen mal ganz rational. Ich esse 8 Stunden, das heißt, ich beginne irgendwo mittags zwischen 12 und 2 zu essen. Das heißt, ich esse bis abends zwischen 8 und 10. Das heißt, genau genommen, ich esse eigentlich alle Mahlzeiten, mit Ausnahme vom Frühstück. Es ist,
ich muss einfach auf Kalorien.
Ist Breakfast Canceling. Kalorien spielen eine Rolle. Auch das ist nicht alles. Wenn Frühstück weglassen, die Lösung wäre, wie viel Prozent der Bevölkerung essen kein Frühstück und haben nicht diese Erfolge? Ja? Wenn es so einfach wäre, einfach nur Frühstück wegzulassen. Das große Thema mit Intervallfasten ist, was für einen Alltag hast du? Ja? Wie strukturiert ist dein Alltag? Welche Leistung musst du wann bringen?
Wie meine Hormone auch, was da passiert. Ja,
wie ist dein Hormonaushalt? Wie viel Sport machst du? Wie ist dein Lifestyle? Wie ist dein Schlaf? Je nachdem, wann du dann aufstehst, wann du Mittag isst, was ist da tatsächlich für ein Zeitfenster dazwischen? Wenn es funktioniert, mach's. Du hast einen relativ freien Alltag. Bei dir ist jetzt nicht, du musst morgens, 7 Uhr klingelt der Wecker und 8 Uhr musst du im Büro sein. Wenn du 5 nach 8 da bist,
mach's. Ja, ich habe keinen Stress, ich stehe 8 auf, aber schön, dann lese ich eine Stunde, trinke Kaffee, ja. Nimm mir meine Zeit.
Genau.
Ja,
der Tag beginnt relativ langsam. Es ist jetzt nicht so, Wecker klingelt und okay, und dann Handy, E-Mails und dann Kaffee und dann, oh, ich verpasse die Bahn oder boah, Verkehr und dann Büro und okay, 65 E-Mails in meinem Posteingang und Telefon klingelt. Es ist jetzt nicht so, dass du das so einen Tag startest mit Vollgas, sondern du bist in einer Situation, Lucky, wo du den Tag recht locker beginnst. wo grundsätzlich Intervallfasten aufgrund der hormonellen Umstände mit Cortisol, Stresshormon, deutlich einfacher funktioniert. Das heißt, du beginnst den Tag relativ langsam. Und der Fokus bei dir ist ja auch, was gerade im Unternehmertum aus meiner Sicht, an einem gewissen Punkt geht es nicht mehr darum, mehr zu machen, mehr Zeit zu investieren oder auch mehr Entscheidungen zu treffen, sondern es geht darum, bessere Entscheidungen zu treffen. Und um gute Entscheidungen zu treffen, was du brauchst, ist eine gewisse Ruhe.
Ja, genau.
Also sowas wie Entscheidungsmüdigkeit oder auch die Entscheidungsqualität hängt massiv ab vom Blutzuckerlevel. Also Beispiel, da gibt es eine Studie aus den USA, die gezeigt hat, im Endeffekt wurde analysiert, was die objektiven Faktoren dafür sind, ob ein Richter jemand auf Probation, was ist das, auf
Bewährung.
Auf Bewährung rauslässt. Ne? Und der Nummer 1 Faktor, der bestimmt hat, ob jemand Bewährung bekommt oder nicht, war die Distanz zwischen dem Urteil und der letzten Mahlzeit des Richters.
Jesus Christ.
Ah, je länger...
Auch wenn sie später die Entscheidung treffen, gell, am Tag, das gibt es ja auch eine Study. Genau.
Am späten Morgen, wann hat der Richter gegessen? Je länger es von dieser Mahlzeit entfernt ist, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass du Bewährung bekommst. Und das war der Nummer 1 Faktor, der in dieser Studie rauskam, war die Mahlzeit. Je weiter weg von der Mahlzeit, desto mehr wurde die Entscheidung negativ beeinflusst.
Krass.
In dem Fall heißt es natürlich nicht, der fängt seinen Morgen langsam an. Der wird einen vollgetakteten einen Tag haben, der trifft eine Entscheidung nach der anderen. Je weiter sein Blutzuckermanagement off ist aufgrund der fehlenden Mahlzeit, desto negativer beeinflusst es seine Entscheidungsqualität. In dem Fall natürlich auch eine relativ weitreichende Entscheidungsqualität. Das heißt, wenn du einen Alltag relativ langsam startest, und du die Möglichkeit hast, so einen langsamen, ich lese jetzt, ne, ich trinke meinen Kaffee, vielleicht gehst du dann trainieren oder nicht, ja, und dann machst du kein Krafttraining, sondern du machst Muay Thai. Oder fängst den Tag langsam an und dann isst du dein Mittagessen und dann der große Balk der Arbeit bekommt erst danach, dann ist das eine Lösung, die funktioniert. Und again, es gibt keine eine Lösung, die für jeden funktioniert. Der behauptet, er hätte das eine Programm, das für jeden funktioniert, oder behauptet, er hätte die eine Ernährungsform, das für jeden funktioniert, ist eine Illusion. Die reale Welt sieht anders aus. Es gibt nichts, was für jeden funktioniert. Es gibt gewisse Dinge, die sehr, sehr gut funktionieren. So ein Klassiker ist, Kohlenhydrate reduzieren, um Körperfett zu reduzieren. Das funktioniert. Und ein Klassiker ist natürlich auch, Grundübungen machen im Krafttraining, um stärker zu werden. Aber auch das ist nicht für jeden. Beispiel Grundübungen im Krafttraining, um stärker zu werden. Ein Powerlifter, der 350 Kilo Kniebeuge macht, 380 Kilo Kreuzheben macht und 260 Kilo Bankdrücken macht, der kann nicht einfach mehr Bankdrücken, mehr Kniebeuge, mehr Kreuzheben machen. Das wird für den zu diesem Zeitpunkt nicht mehr funktionieren. Der muss spezifischer trainieren. Der muss Assistenzübungen machen und so weiter. Ne? Das heißt, es gibt keine eine Lösung. Auch wenn, whatever, du stärker werden, mach Kniebeuge, mach Kreuzheben, mach Bankdrücken, mach Klimmzug. Wunderbar. Für dich ja, für die absolute Mehrheit auch. Man muss individualisierter vorgehen. Und das ist ja auch im Endeffekt einer der Gründe, warum es überhaupt so einen Job wie den ich mache, gibt. Ne? Denn wenn es die eine Lösung für jeden geben würde, wenn es einfach zum Beispiel, wenn es nur Kaloriendefizit zählen würde, dann brauche ich meinen Job nicht. Dann kann ich einfach nur sagen, zähl deinem Kaloriendefizit und du verlierst Körperfett. Das funktioniert auch. Kalorien ist ein wichtiger Faktor.
Bis zum gewissen Level halt, oder?
Bis zum gewissen
Level. Wenn du wirklich sliced sein willst und so, dann kommen Hormone, andere Sachen
rein. Hormone oder natürlich auch der Alltag. Wie viele kennst du, wenn du im Bereich Unternehmertum, wie viele kennst du, die so im Regelfall 40 plus sind und so eine Plauze vor sich herschieben? Und wenn du mal im Laufe des Tages sie beobachtest, die essen nichts. Das ist einmal so Frühstück und dann whatever, ein Cappuccino auf eine Brezel.
Das
und dann
ist tagsüber Cortisol Meeting, oder was ist genau, das?
Cortisol, ja. Stresshormon. Mein mittags so ein Meeting belegtes Brötchen und dann abends, aber ich habe ja ein Steak gegessen und eine halbe Flasche Wein dazu getrunken. Verstehe ich, aber rechne mal, wie viel Kalorien du gegessen hast. Du hast dann eine 2.500 Kalorien am Tag gegessen, gut. Die rechtfertigen aber nicht so eine Plauze. Das tun sie nicht. Ja, wo kommt das her? Bei gerade so diese Unternehmer 40 plus, es ist dein Lifestyle, der deinen Hormonaushalt so beeinflusst, dass du Körperfett aufbaust, ohne dass du tatsächlich so viel Kalorien konsumierst.
Das machst du ja mit dem Hautfaltentest, weißt du dann,
genau,
wie ungefähr Tendenzen beim Hormonhaushalt sind. Genau. Ja? Das ist ja nicht precise, okay, aber Tendenzen, wie ist der Hormonhaushalt, und dann kannst du gegensteuern, dann siehst du ja, was funktioniert nicht. Das ist wieder dieses pragmatisch, ja? Weil manche diskutieren ja groß rum, ja. Studien, bla bla, hey. Lass uns einfach testen. Ja? Das ist auch beim Unternehmertum. Ja. Und ich glaube, das ist bei vielen auch im Unternehmertum. Du musst testen. Ja? und dann kommt man auf eine Lösung. Aber das sind 100.000 Tests, die da passiert sind, bis du rausfindest, ah, wie kann ich dieses System hacken? Ja, das ist nicht so einfach. Und auch ein bisschen Kontext zu geben, dass ich an dem Punkt, wo ich jetzt bin, es hat Jahre gedauert und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wächst dein Unternehmen, ja, oder da schon der Kleine, es sinkt, sag ich mal. Ja. Es gibt kein steady, auch in der Natur nicht, state, sondern alles verändert sich. Und mir ist bewusst, dass mein Unternehmen gerade, das wächst minimal, aber nicht viel, es wächst zu wenig. Das ist wie der Wirt von Schrauben und so sagt. Wenn dein Unternehmen nicht 10% wächst im Jahr, ja, dann hast du ein krankes Unternehmen. Ja, das ist halt so ein Schwabe Wirt, ja, flippt ein bisschen aus. Aber da ist schon was dran. Und der Punkt ist, bei meinem Unternehmen jetzt, das funktioniert auf diesem Level und gibt mir ein gewisses Einkommen. Aber die Abhängigkeiten, ja, und das, sag ich mal, das Schachbrett, auf dem ich spiele, ist nicht in meinem Favor. Ich bin zu abhängig. Deswegen, ich bin gerade in der Experimentierphase, um das nächste zu machen. Das Entscheidende ist aber, und das mache ich anders, als ich es früher mache, ich begib mich in einen Zustand, wo ich aus dem Momentum heraus einen geilen Flow bekomme, wo was geil werden kann. Ich gehe nicht vor, dass ich krass plane und dann einen riesen Plan vor mir habe und den abexekutiere und sich das schwer anfühlt, sondern ich fange mit der simpelsten Sache an. Das ist ein Post am Tag mit Content. Ich will ja auch in die Richtung Education gehen. Aber anstatt, dass ich jetzt direkt eine Education-Plattform aufbaue, sage ich, ich mache ein Post am Tag. Das ist super simpel. Am nächsten Tag oder nach einem Monat sage ich, hey, jetzt mache ich einen Podcast dazu. Das fühlt sich leicht an und kommt aus dem Flow heraus. Ich lerne, während ich es tue. Und das ist ein ganz anderes Vorgehen, als ich es früher gemacht habe. Früher ein Riesenplan und dann zu überlegen, okay, brauchen jetzt eine Plattform, dann brauchen wir ein Logo, dann brauchen wir das, brauchen wir das, brauchen wir das. Und auf einmal hast du diesen Riesenberg und wir haben noch gar nicht wirklich am Kunden direkt getestet. Weil der beste Test ist, und das ist jetzt in dem Fall Education bei mir, ich schicke ein Video raus und frage die Leute, hey, was haltet ihr von dem Content? Und da schreiben mir Leute zurück. Und eine kenne ich gar nicht, die hat mir geschrieben, fand ich total süß, die so, ja, versuch doch, wenn du solche Stories machst, bisschen mehr auf den Punkt zu kommen. Also ja, da habe ich meine Frau gefragt, die sagt, oh ja, versuch mehr auf den Punkt zu kommen. Das heißt, ich lerne in so kleinen Steps und verbessere dann das System Step by Step, anstatt dass ich da ein Riesengebilde von Anfang an hinbaue. Und es ist ein ganz anderer Modus vorzugehen. Ja, den habe ich eher vom Staley gelernt und der ist ja aus dieser Y Combinator, sag ich mal, Valley-Welt, wo die anders vorgehen. Die versuchen direkt am Kunde zu lernen, nur das Produkt ist im Center, anstatt dass sie riesen Theoriegebilde und riesen Überlegungen machen und dann, ich sage mal, eher die deutsche Art vorzugehen, ja, sondern immer direkt am Kunde. Und wenn mir eine Idee präsentiert, frage ich, hast du schon mal jemanden gecharged dafür? Weil wenn man dir jemand dafür zahlt, ja, wie schnell kannst du am Markt gehen, dass jemand zahlt? Und bei einem habe ich gesagt, jetzt geh auf die Straße und verkauf dein Produkt. Weil wenn du 100 Leute fragst und keiner zahlt dafür, dann weißt du, du hast kein Value. Da weißt du hast kein Value, weil am Ende vom Tag geht es darum, du musst mehr Value als die anderen bringen auf den Markt. Das ist eigentlich easy im Business. Guck mal, ich mache jetzt heute ein Business, sage ich manchen, ich mache jetzt heute ein Business auf. Ja? Und du wirst jetzt mein Kunde, werde ich zu 100%. Mein Business ist, du gibst mir 1 Euro und ich gebe dir 2 Euro. Ich muss kein Marketing machen, weil der Value so glasklar ist. Und das ist, was die meisten im Business, wieso ich jetzt auch aus dem Online-Shop nur eine Stunde betreibe, ist, weil der Value, den ich dort gebe, ist zu gering. Dadurch sind die Margen gering und das hat einen riesen Rattenschwanz dran, wieso ich langfristig nicht erfolgreich sein kann. Ich muss ein Spiel eingehen von viel Kapital, viel Risiko, wenig Shares, bla 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 bla. So, das heißt, ich gehe auf ein anderes Spielfeld, wo ich glaube, ich mehr Value bieten kann, im Gegensatz zu anderen und dadurch wieder viel krassere Margen habe. Und das sind eigentlich ganz einfache Mechanismen. Und wie bin ich jetzt drauf gekommen? Weil es auch pragmatisch ist, so wie du gesagt hast. Es sind einfache Mechanismen. Wie ist meine Eintrittsbarriere für andere? Was für Value gebe ich? Ja, die einfachen strategischen Überlegungen. Und die aber hart challengen. Ja, und die meisten in meiner Welt haben eine Idee und versuchen die Idee, auch wenn sie jetzt nicht so Value hat, irgendwie durchzudrücken. Obwohl man davor schon, deswegen gute Investoren sehen schon von 10 Kilometern, ob das Sinn macht oder nicht. Weil die einfachsten Dinge in ihrem Kopf abfragen. Das ist der Grund, wieso Samwer bei Gymdrive nicht investiert hat. Der Timo war bei ihm, war im Tau drin und dann hat er zu ihm gesagt, ja, wie ist es mit eurem Abschleppen-Thema?
Bevor wir über Gymdrive reden, für alle Zuhörer, die nicht wissen, was Gymdrive ist. Wie lange gab es die Firma? 3 Jahre?
Ja, 3 Jahre. Du warst
einer der Gründer. Damals kann ich mich erinnern, als du mir das erste Mal davon erzählt hast, war, oh, ich habe was Neues. Und dann war meine Frage, was macht ihr? Und meine Antwort war, wir greifen ADAC an. Damals war ich so, okay, eine gute Idee.
Dicke Eier, so Vollgas, ja?
Wir machen ADAC platt. Gymdrive war im Endeffekt ADAC für Generation Internet.
Ja, Digitaler Automobilclub war die Vision. In short, wir haben 30.000, 40.000 Kunden gehabt, dann 3-4, was weiß ich, Millionen eingesammelt. Aber die Unit Economics sind zu schlecht geworden, weil wir zu wenig Value hatten und es hat am Ende nicht funktioniert. Ja.
Unit Economics heißt im Endeffekt, es hat zu viel gekostet für das, was ihr eingenommen habt.
Ja, simpel im Sinne von, ich kaufe ein Produkt für X, habe Marketing Spending Y und dann, ja, also das ist die Formel rechnet sich am Ende vom Tag nicht. Weil bis ein Kunde profitabel wird, dauert es zu lang. Ja. Und der Grund, wieso der auch, der hat gefragt, ja, wie ist es mit dem Abschleppen, wer macht das für euch?
Das weiß er, war der Samner von der.
Der Samner von Rocket, genau, weil du brauchst für dieses Modell, was wir gefahren haben, es war ein VC-Modell, du brauchst viel Geld, anders funktioniert es nicht. Das ist so ein Modell, wo ich sage, okay, da kannst du VC-Money einsammeln.
VC, ja? Venture Capital.
Venture Capital Money, weil du musst bei jedem Investor verstehen, was ist sein Geschäftsmodell. Und VC braucht 10x. Das heißt, wenn der dir eine Million macht, muss der Minimum 10 Millionen draus machen.
So. Sonst kriegst du die Kohle nicht.
Sonst kriegt er seine Kohle nicht, weil von 100 Pferden, auf die er sitzt, funktioniert eins und da braucht er 1000x. Das ist sein Modell, weil die meisten VCs haben keinen guten Return. Es gibt wenige, die extrem gut performen, aber von denen man hört, aber die meisten performen nicht gut, weil es ist ein sehr, sehr risky Game.
Es ist Würfeln.
Und der hat nicht investiert, der hat gesagt, ja, wie macht ihr das mit dem Abschleppen? Ja, das macht der die Europe Assistance für uns. Das ist von der Generali, das Abschleppnetzwerk. Dann habt ihr da eine Abhängigkeit. Ja, das ist zu risikoreich. Ja, fertig. Ganz simpel. Und das ist, was auch der Grund war. Also es gab 2, 3 Dominosteine, die gewisse Dinge ins Rollen gebracht haben. Und das war ein Punkt, dass wir da, dass die ein Sonderkündigungsrecht genommen haben. Die Generali. Ja. Und dadurch ein gewisser Schneeball ins Rollen gekommen ist. Ja, das ist extrem komplex, wenn wir da reingehen. Aber am Ende vom Tag ist es, wie du schon gesagt hast, auch im Business würde ich sagen, pragmatisch und die Sachen wirklich einfach halten. So wie Buffett. Simpel. Aber dann wirklich da die simplen Sachen extrem zu challengen. Ja, deswegen ist ja auch geil, dass du jetzt mit deiner eigenen Person in das Education-Thema reingehst, weil, und das ist so geil in einer Personal Brand, die Eintrittsbarriere ist unendlich hoch, weil keiner kann Wolfgang sein. Wie soll dich jemand kopieren? Jemand kann dein Programm kopieren, aber keiner kann dich als Mensch kopieren. Und das ist das Geile an dem Thema Personal Brand. Wieso ich jetzt da auch mehr reingehe? Weil ich denke, in 10, 20 Jahren Schritten. Ich denke nicht, was ist in 2, 3 Jahren, sondern ich denke extrem langfristig. Ich denke, wenn ich da Arbeit reinstecke und wirklich Value gebe, dann hat es einen extremen Mehrwert für mich langfristig. Und die Eintrittsbarriere ist so hoch, da kann nicht einfach einer reinkommen. Weil keiner kann mich kopieren. Ja. Die Inhalte kann jemand kopieren, aber nicht meine Art, wer ich bin, ja, und meine Persönlichkeit. So. Und deswegen ist es sogar.
Genau. Inhalte kopieren, das Chauffeurwissen.
Genau, und vor allem.
Erfahrungswerte, die damit
gesammelt. Und vor allem, mit dir connecte ich, du hast eine pragmatische Art. Du bist locker drauf und mit dem anderen connecte ich vielleicht nicht. Und das ist der Punkt. Man muss mit dem Menschen, der Faktor Mensch ist ja auch relevant beim Thema Education. Mit dem einen kann ich connecten, mit dem anderen nicht. Selbst wenn der vielleicht erfolgreicher ist als der, aber mit dem connecte ich. So, und das ist halt, was ich so spannend finde auf dem Gebiet. Ja. dass die Eintrittsbarriere im Endeffekt extrem hoch ist. Und am Ende wird es nur noch Brand geben. Alles ist Commodity, aber wird es nur noch Brand geben. One-to-one. Und die Leute, die und Vertrauen im Markt wird noch viel krasser sein, weil du kannst nichts mehr hinfaken. Ja, es ist zu viel transparent. Und RTL kann über dich keine Scheiße erzählen in 4 Minuten, weil du online 400 Stunden geredet hast. Und ich war, hey Jungs, was ihr da erzählt, das macht keinen Sinn. Ich weiß, wer Wolfgang ist. Es ändert sich alles. Es geht nur noch eigentlich one-to-one und es geht um Vertrauen, es geht um Menschlichkeit und es geht um authentisch sein. Das ist meine Meinung, wo es hingeht. Deswegen ist das, wo du auch gesagt hast, in deiner persönlichen Evolution mehr Reichweite. Ja, ich finde das geil. Und ich glaube, wenn ich mir so Coaches anschaue, du bist halt schon extrem smart. Du verbindest Pragmatismus mit Wissenschaft. Es gibt manche, die sind extreme Brains, sind Kernphysiker, ja, aber die sind nicht pragmatisch. Und andere sind pragmatisch, aber denen fehlt, sag ich mal, das Wissenschaftliche. Und ich glaube, du hast da eine Symbiose aus beiden Welten, wieso du, das ist aus Beobachtung raus, wieso ich glaube, wieso du da extrem erfolgreich bist. Vielleicht eine kurze Story dazu noch. Ich habe ein Investment in ein Startup gehabt und da hat einer von den Gründern extrem, also richtiger Kernphysiker, IQ 100.000, analysiert, in welche Stadt sollen wir denn als nächstes gehen, anhand von 10 Faktoren, ja, mathematisch das Ding aufgeschlüsselt. Was war am Ende? In der Stadt, wo man am schnellsten diesen City Manager bekommen hat, über Kontakte, in die Stadt ist man gegangen. Pragmatisch. So, das ist der, und das war wieder für mich so Eye-Opening. Ja, da haben wir so einen intelligenten Typen oder auch Programmierer, die so intelligent sind, aber die machen es zu kompliziert. Die sind nicht pragmatisch. Also ich glaube, man muss beides haben. Ja.
Theorie und Praxis. Gerade wenn wir im Bereich Training sprechen, es gibt viele von diesen Evidence-Based, Science-Based, diese Wissenschaftler für alles eine Studie und alles funktioniert nicht, weil die Studie das sagt. Das funktioniert, weil die Studie das sagt. Die Praxis sieht aber nicht so aus. Ja. Wissenschaft gerade in dem Bereich ist ein isolierter Blick auf ein isoliertes Szenario, ja, mit einer allgemeingültigen Aussage. Wenn die Studie sagt, okay, das führt zu 20% Zuwachs und du dir mal die Studie anschaust, kann sein, dass der eine 50% Zuwachs hatte, kann aber auch sein, dass der andere 10% Verlust hatte. Die Studie sagt 20%, das heißt nicht, dass 100% der Teilnehmer alle 20% Fortschritt hatten, sondern das heißt, dass das quasi der Durchschnittswert war. Ähnlich wie da, klar, 10 Faktoren spielen eine Rolle, in welche Stadt du gehst, aber die Frage ist, wie einfach kommst du in die Stadt rein? Über den City Manager. Und wenn du halt, das ist die perfekte Kniebeugentechnik, aber du hast jetzt einfach einen langen Unterschenkel und einen kurzen, ja, Oberschenkel, ja, was halt eine gute Lösung ist für die Kniebeuge, dann wird es für dich deutlich einfacher sein, als wenn jemand einen langen Oberschenkel hat und einen kurzen Unterschenkel. Dann wird es mit der Kniebeuge relativ schwierig. Das lernst du, wenn du Zeit in der Praxis verbringst. Ne? Zu viele, gerade auch im Bereich Training, Ernährung, zu viele sind mit den Köpfen zu sehr in der Theorie, sind mit dem Kopf zu sehr im Gym, sind mit dem Kopf zu sehr in Büchern oder in Studien, aber mit ihrer Arbeit zu wenig im Gym, zu wenig am realen Kunden, zu wenig an Erfahrung sammeln. Dieses Chauffeurwissen, um darauf wieder zurückzukommen. Richtiges Wissen ist eine Mischung aus Theorie in Kombination mit praktischer Erfahrung. Und auch, ne, gerade beim Unternehmertum, wenn wir zurück zu diesem I.O., du lernst mehr von Leuten, die ein Unternehmen zum Erfolg gebracht haben und bei denen unterwegs extrem viel schief lief. Auch bei dir jetzt, ne, die meisten Unternehmer, wie viele Unternehmen kennst du? Und alle, boah, Vollgas und das und werden bald gekauft und so weiter. Wie viele Unternehmer sagen, okay, hey, wir haben da 3 Jahre was gemacht, das Ding ging insolvent, boah, ich habe das und das gelernt und weiter geht's. Bei den meisten ist es so, okay, wir arbeiten gerade auf hin, wir werden jetzt demnächst für 50 Millionen gekauft. Wie viele Unternehmer haben diese Illusion von, wir werden bald gekauft? Wie viele von diesen werden tatsächlich gekauft und haben diesen riesen Buyout? Der Prozentsatz ist winzig. Ne? Und jeder, der schon tatsächlich Erfolg hatte, weiß, nicht alles muss funktionieren. Hast du das Buch The Everything Store gelesen?
Das hast du mir schon mal empfohlen von Amazon, dieses Thema.
Ja, die Geschichte von Amazon und Jeff Bezos. Das ist der beste Businessbücher, das ich in den letzten Jahren gelesen habe.
Ich muss es lesen. Ich habe es mir damals aufgeschrieben, ich habe es noch nicht gelesen.
Jeder kennt Amazon. Amazon funktioniert. Amazon ist erfolgreich. Aber
die Testings, die machen und so.
Wenn du das Buch liest und viele, die hatten mal eine kurze Phase, wo sie relativ viel Geld in andere Firmen investiert haben, Firmen gekauft haben, die über 1 Milliarde ausgegeben. Ich kannte keine einzige dieser Firmen. Das heißt, keine einzige dieser Firmen hat es geschafft. Ne? Auch, was mir auch bis zum Lesen des Buchs nicht bewusst war, über 70% aller Wall Street-Analysen von Amazon waren negativ. Das heißt, über 70% aller Wall Street-Analysten, Experten in Sachen Investment, haben gesagt, investiere nicht in Amazon. Das funktioniert nicht. Wall Street-Analysten sind mit die bestausgebildetsten und gefragtesten Experten, was Investments angeht, auf der Welt. In über 70% der Fälle haben sie gesagt, nee, Amazon, nicht machen. Funktioniert nicht. Und jetzt, jeder kennt Amazon als das große E-Commerce-Unternehmen. Ich habe letzte Woche eine Statistik gesehen. Über 50% des Geldes, das in den USA online ausgegeben wird im Bereich E-Commerce, läuft über Amazon. Das ist eine Marktmacht, während andere Firmen davon träumen, 1% eines Marktes zu haben, hat halt Amazon über 50% des kompletten Marktes im E-Commerce. Das hat seine Vorteile, das hat seine Nachteile und so weiter.
Ich verkaufe ja bei Amazon, deswegen, aber ja, ja.
Nichtsdestotrotz, ne?
Ey, ganz krass, Jeff Bezos ist krass.
Wenn du die Geschichte anschaust, in über 70% der Fällen war es, ist kein gutes Investment, nicht in Amazon investieren. Jetzt im Nachhinein ist es natürlich einfach zu sagen, klar, Amazon, E-Commerce, Internet kommt, war natürlich logisch, dass die, ne? Und unterwegs, wie viele Fails da dabei waren. Wie viel Investments die Firmen gekauft haben für 120 Millionen und die Firma für 50 Millionen gekauft und so weiter. Das ist nie von den Firmen gehört. Teilweise erklären sie auch, okay, Bergfirmen gekauft, das Know-Hows wegen, aber hatten gar nicht die Leute, dieses Know-How in Amazon einzubinden. Das heißt, die haben was gekauft und zwar komplett Fail. Und das, im Endeffekt, jeder, der ein Unternehmen erfolgreich geführt hat, in welchem Bereich auch immer, das lernst du relativ schnell. Nicht alles funktioniert.
Das meiste funktioniert nicht. Genau, ja.
Die absolute Mehrheit funktioniert nicht, die absolute Mehrheit der Unternehmen funktionieren nicht. Ja, diese klassische Startup-Statistik, 85% der Startups gehen in den ersten 3 Jahren hops. Ist so. Ja. Fakt ist, es ist nicht notwendig, jedes Unternehmen zu Erfolg zu führen oder dass alles funktioniert. Entscheidend ist zu gucken, okay, was lerne ich aus dem, was nicht funktioniert hat, dass ich was finde, das funktioniert. Ja. Mit allem.
Das ist ja das Thema Testing. Und das ist das, was wir in Deutschland, gibt es keine Fehlerkultur. Die Leute haben Angst, Fehler zu machen. Dadurch, dass ich bin halb Palästinenser, dadurch ist es für mich, mein Vater hat eine ganz andere Mentalität. Ja. Dadurch hatte ich nicht diesen Bias so stark. Ja. Aber das liegt an der Fehlerkultur, dass wir nicht so testen. Ja. Es gibt in der Schule eine Antwort, darauf gibt es eine Antwort. Es gibt nicht 10.000 Wege. Es gibt aber in der Realität gibt es 10.000 Wege. Und das Interessante ist, sich die Frage zu stellen, wie kriege ich es hin, bei dem, was ich jetzt gerade tue, meine Testrate massiv zu erhöhen? Wie kann ich gleichzeitig 10 Tests rennen, um viel schneller ein Ergebnis zu bekommen? Da gibt es bei Microsoft, einen Artikel gelesen, die haben für Bing, die haben mittlerweile seit mehreren Jahren haben die so Testing-Teams. Die machen die lassen die ganze Zeit nur Tests laufen. Und die hatten bei dem Search-Team, glaubt der, was heißt x hundertste Test, hat dazu geführt, dass die Klickrate sich massiv erhöht hat bei den Ads, was einen Unterschied gemacht hat von, glaube ich, 110 Millionen in den USA an Ad-Einnahmen. Dieser eine Test, aber die haben mehrere hundert Tests gebraucht, um dahin zu kommen. Und dann gibt's Ray Dalio, hast du das Buch gelesen?
Nicht gelesen, Zusammenfassung habe ich gelesen.
Okay, well, fair enough. Der Typ, der ist, ich bin ja jetzt, meine Stärke ist nicht, dass ich ein Kernphysiker bin, ja. Und das ist ein Kernphysiker. Und das Krasse, was er ja macht, ist, er hat diese Four-Weather-Strategy. Das heißt, egal bei welchem Wetter, Jahreszeit sozusagen, er performt immer positiv. Er hat immer performt über dem Markt. Und was der ja macht, ist, der hat all seine Investment, sag ich mal, Ideen und Learnings hat er in Algorithmen eingebaut. Alle Zusammenhänge, geostrategisch, politisch, all diese Themen hat er in einem Algorithmus eingebaut und diesen Algorithmus testen die auf historische Daten. Das heißt, der rennt die ganze Zeit, lässt er diesen Algorithmus durch diese historischen Daten laufen und sieht, hey, wie hätte unser Algorithmus performt 1950? Wie krass ist das? Der hat also Algorithmen, die sich jeden Tag verbessern, wo er Daten aus der Welt holt und die sich einspeisen, um sozusagen zu schauen, wie performe ich. Und er hat ein Vermögen von 17 Milliarden und hat ein Jahr war es, glaube ich, wo sie minus 8% hatten. Ansonsten ist sein Hedgefonds der erfolgreichste private Hedgefonds der Welt.
Weil so ein Brand ist auch so ein erst die letzten paar Jahre recht populär geworden.
Ja, weil er hat gesagt, ich bin jetzt in einer Phase in meinem Leben, wo es darum geht, dass ich andere Menschen erreiche und sozusagen mein Vermächtnis, alles, was ich gelernt habe, weitergebe, um Value in der Welt zu kreieren. Davor ging es mir eher darum, dass ich persönlich erfolgreich werde. Und
wie lange hat er schon den Hedgefonds?
Der hat den, glaube ich, schon über 30, 40 Jahren. Da gibt es ein Video von ihm, ja. So geil, da ist er, glaube ich, 30, schon volles Brain und erzählt, ich glaube, vor dem Kongress, wieso der Markt, es war, glaube ich, die Asienkrise oder irgendwas, wieso der Markt einen extremen Downrun haben wird und wieso es eine Wirtschaftskrise geben wird. Erzählt er vor dem Kongress, also wird alles aufgenommen. Und dann war es ja nicht so. Ja, das heißt, er lag falsch und er ist pleite gegangen. Und dann hat er sich sogar Geld von seinem Vater geliehen, war, glaube ich, weiß nicht, ob er eine Zeit lang sogar dann dort nochmal gelebt hat wieder und hat sich von da auf wieder aufgebaut. Und sein Learning, das beschreibt er auch im Buch, sein Learning daraus und die Bottomline war so, ich habe mal mit dem reichsten Mann der Welt ein Dinner gehabt. Ein Jahr später war er nicht mehr auf der Bildfläche. Wenn der reichste Mann der Welt alles verlieren kann, dann kannst es du auch, deswegen sei dir nie sicher. Ja, und er war halt so arrogant, ja, damals noch. Jetzt ist er, glaube ich, 70 Jahre alt. Und du merkst, sein Ego, der ist auf einem ganz anderen Level von seiner persönlichen Entwicklung. Da war er noch so ein bisschen arrogant, aber das Learning halt im Endeffekt.
Sturm- und Drangphase.
Ja, aber das Learning halt, was er gemacht hat, im Endeffekt, du kannst dir nie sicher sein. Du musst immer testen. Und ja, deswegen von extrem viel von diesem Buch gelernt oder von Artikeln auf Medium, die über ihn geschrieben wurden, weil die dann noch andere Infos mit reingebracht haben. Das ist sowieso, auf Medium lerne ich extrem viel. Oben was ein, Warren Buffett Rules oder irgendwas, kommen mega viele Artikel, wo smarte Leute sich Gedanken machen, nochmal Kontext geben. Also, ja, ich weiß nicht, was die Zusammenfassung ist, aber
ja, Pragmatismus.
Ja, klar.
Genau. Und nicht alles funktioniert. Wenn Ray Dalio.
Das funktioniert für ihn. Für den Buffett funktioniert was anderen.
Ja. Ja. Aber bei Ray Buffett, ich bin auch Warren Buffett, ist auch was Interessantes, dass 99%, also über 99% seines Vermögens er nach dem 50. Lebensjahr verdient hat. Ja. Das heißt, die ersten 20, 30 Jahre in diesem Investmentbereich hat er viel, viel Erfahrung gesammelt, hat es aber bei weitem nicht so auf die Straße bekommen, wie jetzt die letzten, wie alt ist er, Mitte 70?
82, glaube ich.
82, ja. Das heißt, die letzten 30 Jahre.
Ja. Aber das zeigt wieder, it's all a long-term game. Für mich ist interessant, wo stehe ich mit 50? Und da will ich noch fit sein, so wie der, ich habe ja mal studiert, ja, abgebrochen, aber ich habe studiert. Ich war in Heilbronn und der Wirt, seine Company ist ja aus Heilbronn. Ja. Und der war, glaube ich, was weiß ich, Mitte, Ende 70. Kommt so auf die Bühne und dann auf einmal geht sein Logo an, du siehst deine Augen. Oh, der ist extrem ausgeflippt, ne? Er war mega happy, du merkst, der war noch on fire. Und ich glaube, lieber braucht man länger am Anfang, also dieses Thema Axt schärfen, bevor ich den Baum fäll und schauen, dass man was macht, wo man wirklich eine Passion drin hat oder wo man wirklich ein Value geben will in der Welt und dann langfristig denken, zu sagen, ich muss jetzt nicht direkt erfolgreich sein. Es reicht, wenn ich auf einem kleinen Niveau bin.
Je nachdem, wie klein das Niveau definiert ist.
Ja, aber ich sag's dir ganz ehrlich, wo ich angefangen habe, habe ich mit 800 Euro in der WG gewohnt. Ich hatte eine geile Zeit. Verstehst? Also es ist immer, was machst du aus dem, was ich habe? Wenn ich mich vergleiche mit meinen Nachbarn und schlecht drauf bin, weil ich weniger habe, dann habe ich ein Problem. Aber wenn man aus diesen Vergleichen rausgeht und mehr sich auf Dankbarkeit konzentriert und sich nur auf sich konzentriert und sagt, okay, ich fahre jetzt hier ein Game und es wird interessant. Ja, weil auch die Downruns genießen und feiern, wie die Texaner. Wenn du geile Deals machst, feier sie, und wenn du große Verluste machst, feier es auch. Ja?
Welche Texaner?
Texaner, da gibt es so ein Sprichwort bei den Texanern, ich weiß nicht, das habe ich damals von irgendwie, feier beides. Und in Deutschland ist oft so, ja, man redet nur über die Gewinne, aber über die Verluste redet man nicht. Und ich glaube, man muss über beides reden und man muss es auch feiern, ja. Und in dem Moment, wo ich selber das akzeptiere bei mir und mit mir cool bin, dann kannst du mich auch nicht, du kannst was dagegen sagen, aber es juckt mich nicht, weil ich selber bei mir akzeptiert habe. Die meisten Leute akzeptieren es bei sich nicht und dann wollen sie es nicht zeigen, aber wenn der das weiß. Und dann, deswegen, it's a long-term game und ganz ruhig. Und jeden Tag genießen. Das habe ich früher nicht gemacht. Wo ich angefangen habe, in meiner WG, habe ich gedacht, ich muss jetzt auf ein gewisses Level kommen. Ja?
Vollgas.
Vollgas und so. Und Vollgas ist auch, ich nichts gegen Vollgas. Ich mag Vollgas.
Aber nicht konstant, sonst zu schnell.
Genau, man muss, das muss aus einer gewissen Weisheit und Ruhe und Erfahrung kommen. Und gleichzeitig, ich habe es später bereut, dass ich die Zeit nicht noch mehr genossen habe. Auch das Leben. Weil ich bin Lebemensch. Es gibt Leute, die können, die lieben es, 12 Stunden am Tag zu arbeiten. Ich persönlich, ich bin Lebemensch, ja, du kennst mich. So, und ich hätte viel mehr noch reisen sollen, mit Frauen machen sollen. Ich habe oft Dinge nicht gemacht. Ja, ich habe keine Zeit, ich muss arbeiten. Heutzutage denke ich, ja, schade, schöne Experience verpasst. Wenn ich sterbe, nehme ich die Experience mit. Was juckt mich das, ob ich ein Jahr oder 2 Jahre später, Anführungszeichen, erfolgreich war. Und deswegen jetzt, wo ich diesen Downrun hatte mit Gymdrive, okay, jetzt bin ich auf einem anderen Level finanziell durch den Online-Shop, aber für mich ist es, ich sehe mich, ich bin stolz auf mich, aber ich sehe mich nicht als erfolgreich. Genieße ich trotzdem diese Phase, wo ich auf einem kleinen Level bin, weil ich es davor nicht genossen habe und kann dadurch mich mehr auch einlassen auf das Leben. Und jetzt sagen, hey, ich reise nach Bali und nach Thailand am Ende vom Jahr, weil hier das Wetter nicht so cool ist, anstatt dass ich mich hier einschließe und sage, ich muss jetzt unbedingt ein neues Business machen, ich muss erfolgreich sein, weil mein letztes ist gescheitert und jetzt muss ich Vollgas geben, jetzt noch mehr. Ja? Sondern, tranquilo, aus einer Ruhe heraus.
Die Axt lieber eine Stunde länger schärfen.
Ja, genau.
Bevor du den Baum fällst.
Und auch aus einer Freude heraus zu agieren und nicht diesen Stress, das bringt ja nichts.
Cool. Ich denke, das war.
Das war viel geredet.
Guter abschließender Satz. Ja. Auch gerade das Thema, die Komponente Sport und wie wichtig Sport für Produktivität im Alltag ist, haben wir kurz angesprochen. Und dann das große Thema Unternehmertum. Insofern, was willst du sagen?
Ich habe noch eine Frage an dich.
Klar.
Das Thema Cholesterin.
Ja.
Weil mein Vater hat zu Cholesterin, meine Mutter Bluthochdruck und ich habe denen gesagt, ja, Ernährung. Und da scheiden sich ja die Geister.
Eigentlich nicht, aus rationaler Sicht tun sie das nicht.
Genau, da würde ich jetzt einfach mal deine Meinung.
Okay. Ich denke, aus Cholesterin sind 3 Punkte sehr interessant. Punkt Nummer 1, Nahrungskolesterin und Blutcholesterin korreliert nicht. Cholesterin zu essen sorgt nicht für eine Erhöhung des Blutcholesterins. Blutcholesterin wird primär von der Leber produziert. Punkt Nummer 2, ein hoher Cholesterinspiegel korreliert nicht mit einem erhöhten Herz-Kreislauf-Erkrankungsrisiko. Das wurde in den 50er Jahren von einem Physiologen namens Ansel Keys promoted, der die sogenannte Seven Countries Study veröffentlicht hat. Das war eine Studie mit 7 Ländern, die genau gezeigt hat, je höher der Konsum an gesättigten Fetten bzw. Cholesterin, desto höher die Wahrscheinlichkeit für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das Ding war eine Seven Countries Study, weil einfach alle Länder, in denen dieses Verhältnis nicht gegeben war, in die Studie aufgenommen hat. Es gibt viele Beispiele, geringer Konsum an gesättigten Fetten, Cholesterin und hohes Herz-Kreislauf-Risiko und andersrum. Also Frankreich, das französische Paradox, hoher Konsum an Cholesterin, gesättigten Fetten, je nach sehr niedriges Herz-Kreislauf-Erkrankungsrisiko. Das ist der zweite Faktor. Ne? Cholesterin ist bei weitem nicht so ein wichtiger Indikator. Man weiß mittlerweile auch, oftmals wird es ja unterschieden in gutes Cholesterin und schlechtes Cholesterin im Blut, LDL und HDL. Mittlerweile weiß man auch, dass das HDL, das gute Cholesterin, gewisse Fraktionen hat, gewisse Teile hat, die schlecht sind. Und LDL, das oft als schlechtes Cholesterin dargestellt wird, gewisse Fraktionen hat, die positiv sind. Das heißt, genau genommen, bluttesttechnisch müssen die einzelnen Fraktionen getestet werden, was mittlerweile Labors auch anbieten. Mhm. Und Punkt Nummer drei, ein Rieseneffekt auf Cholesterin im Blut hat Blutzuckerspiegel. Je größer Blutzuckerspiegelschwankungen, desto negativ wirkt sich das auf die Blutfettwerte aus. Das heißt, ein zu hoher Konsum von Kohlenhydraten beziehungsweise ein zu hoher Konsum von Zucker, vor allem gepaart mit einem niedrigen Konsum an Pflanzen, Gemüse, Salat und natürlich auch Proteinen, sorgt für hohe Blutzuckerschwankungen. Also wenn wir alle paar Stunden ein paar Kohlenhydrate snacken oder was Süßes trinken, ist für deinen Blutzucker ein Desaster. Genauso wie natürlich viel zu wenig Bewegung. Einer der einfachsten Wege, Blutzuckermanagement zu optimieren, ist Sport. Ja? Und Schlaf und so weiter spielen auch noch eine Rolle. Mikronährstoff spielt auch, Defizite spielen auch noch eine Rolle. Aber im Endeffekt, der Punkt ist, Nahrungskolesterin ist nicht direkt Blutcholesterin. Punkt Nummer zwei, Cholesterin ist bei weitem nicht so ein guter Indikator, wie es oftmals gemacht wird. Und Punkt Nummer drei, wenn es darum geht, Blutfettwerte zu optimieren, ist erfahrungsgemäß der erste Ansatz Optimierung von Kohlenhydrathaushalt bzw. Optimierung des Blutzuckermanagements. Das heißt, beweg dich mehr, isst weniger Kohlenhydrate, verzichte auf Zucker, soweit es geht.
Das heißt, das würdest du denen raten im Endeffekt?
Das ist das, was ich raten würde, beziehungsweise.
Aber du sagst, dadurch, dass der zum Beispiel einen erhöhten Cholesterinwert hat,
heißt es. Die Frage, welcher der beiden Cholesterinwerte ist erhöht? Mhm. Dann ist die Frage, welche Fraktionen sind erhöht? Und dann ist sogar so die Frage, ich habe vor 10 Jahren ein Seminar besucht bei Dr. Mark Houston, ein Kardiologe aus den USA, der das Hypertension Institute in Nashville, Tennessee leitet und auch in den letzten 10 Jahren mehrmals zu den 100 wichtigsten Ärzten der Welt gewählt wurde. Er macht extrem viel Forschung im Bereich Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ein Seminar bei ihm besucht zum Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen und sein Nummer 1 Indikator blutfetttechnisch war das Verhältnis von HDL zu Triglyceriden. Und das Verhältnis von HDL zu Triglyceriden sollte basierend auf seiner Aussage im Idealfall 1:1 sein. Das wäre das 60 Triglyceride für 60 HDL. Es sollte jedoch in jedem Fall unter 1:3 sein. Das heißt, wenn du 50 HDL hast, sollte maximal Triglyceride 150 sein. Okay. Das heißt, Blutfettwerttechnisch, er sagt auch HDL, LDL, die Fraktionen sind interessant, du musst unterscheiden. Wenn du jedoch simple Blutfettwerte hast, ist der beste Indikator das Verhältnis von Triglyceriden zu HDL. Also nicht mal LDL und Gesamtcholesterin.
Okay, das heißt, das kann man gar nicht so bewerten. Aber du sagst es so, ja, das ist eigentlich klar. Aber die meisten Ärzte wissen das nicht. Ja. Ja, und die geben dann einfach irgendwelche Medikamente. Deswegen ist es nicht so ganz so klar.
Die meisten setzen sich natürlich auch nicht in dem Detail mit auseinander. Beispiel Dr. Mark Houston arbeitet sehr viel mit Ernährung. Und war auch die Frage beim Seminar, warum? Und er hat gemeint, er hat so viel in die Richtung geforscht und mehr Ärzte wurden seine Kunden. Und die Standardvorgehensweise hat nicht funktioniert, deswegen sind sie zu ihm gekommen, quasi waren Kunden bzw. Patienten, um so, okay, was kann ich jetzt machen? Und er war dann quasi so die Koryphäe, weil er der Forscher war.
Ja, okay.
Und er war dann, okay, wenn die Standardvorgehensweise jetzt da nicht funktioniert hat, okay, was machen wir dann? Und so ist er auf das Thema Ernährung gekommen, wo er natürlich dann einen alternativen Ansatz hat, unter der Voraussetzung, okay, ich brauche Ergebnisse. Denn ich bin ja der Experte, der Forscher auf dem Gebiet. Wenn die Standardvorgehensweise, die ich ja auch größtenteils verwende, nicht funktioniert, was mache ich dann? Er ist natürlich immer noch Arzt, ne, und so weiter, aber er versucht im Endeffekt Wege zu finden, okay, wie kriege ich tatsächlich Fortschritt hin? Und da ist ein großer Fokus auf Ernährung. Und dann, egal okay. In welchem Feld, wie viel Prozent derer in einem Feld, setzen sich so tief mit einem Thema auseinander.
Ja. Aber ganz pragmatisch, unabhängig mal von dem Test, von der Genauigkeit, HDL, LDL und so weiter, einfach mehr Sport, jetzt pragmatisch, und weniger Kohlenhydrate und Zucker. Und
gerade, ich bin großer Fan von Krafttraining, zum Beispiel.
Die haben angefangen, ja, das ist interessant.
Machen sie Krafttraining?
Ja, okay. Der hat einen Kunde, der ist auch Personal Trainer, der hat ein eigenes Studio, und da gehen die zusammen hin seit einem halben Jahr oder so. Super, ja, deswegen. Aber das war ein bisschen so das Thema.
Und selbst wenn das nicht, oder je nachdem wie alt jemand ist und sagt, oh, Fitnessstudio, zu viele Leute. So ein Heimergometer von Kettler für 180 Euro bei Amazon hinstellen und einfach morgens direkt nach dem Aufstehen 20 Minuten.
Da musst du macht schon einen Riesenunterschied.
Da musst du keine harten Intervalle fahren. Einfach morgens 20 Minuten treten und gucken, dass du ein bisschen anfängst zu schwitzen. Mhm. Und dann duschen, frühstücken und ready für den Tag. Gerade wenn jemand etwas älter ist, die 20 Minuten morgens hast du.
Ja, ja, ja.
Ich habe sogar einen Kunden, der das macht und der gerne so eine Serie schaut, der sich aber nur erlaubt, diese Serie zu schauen, wenn er auf dem Rad ist.
Ah, geil.
Das heißt, er so, oh, die Serie weiter schauen, dann, wenn er vom Rad runtergeht, drückt er auf Pause, so im iPad und dann am nächsten Morgen, okay, wieder die nächste, so, und dann so ein bisschen, und dann 20 Minuten morgens, wenn du ein bisschen was nebenher schaust oder bei YouTube schaust oder einen Podcast hörst oder dergleichen, das vergeht ja so, das ist ja kein großer Aufwand. Und gerade so 20 Minuten ist natürlich nicht, wenn jemand eine größere Fitnessziele hat, das ist definitiv nicht mein Rat, aber 20 Minuten morgens auf so einem einfachen Ergometer, das auch kaum Widerstand hat, ist effizienter als nichts.
Mhm.
Progression vor Perfektion ist eine meiner wichtigsten Coaching-Prinzipien. Die Lösung ist nicht, die perfekte Lösung zu finden, sondern die Lösung ist, etwas zu finden, das ein Tick besser ist, als das, was man jetzt macht.
Ja,
das führt deutlich
nachhaltiger. Um in dieses Momentum, das ist das gleiche Prinzip, ja. Einfach.
Es wird deutlich nachhaltiger und deutlich erfolgsversprechender. Und gerade ein Momentum, Success breeds Success. Ne? Wenn es mal dann läuft und jemand sieht, okay, ja, ich ein bisschen mache, das funktioniert auch schon, vielleicht mache ich dann statt 20 Minuten 25 Minuten. Oder vielleicht mache ich statt 20 Minuten Steady State mal ein paar Intervalle. Oder vielleicht gehe ich jetzt doch zweimal die Woche ins Studio. Ne? Das ist dann für viele so ein bisschen so ein Accelerator. Das schiebt dann mal ein bisschen an und dann ist okay, jetzt ein bisschen mehr, mal ein bisschen mehr.
Merci.
Sofian.
Vielen Dank.
Sehr gerne. War sehr kurzweilig. Unternehmertum und Sport. Und zwei interessante Themen. Auch an alle Zuhörer und Zuschauer. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.